Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan.
Unser Jahresrückblick. Herzlich willkommen zu dieser Sendung zum Jahresende. Christine Seuss und
Mario Galgano
werden Sie mitnehmen zu einer Reise durch das Jahr mit Papst Benedikt. Unser Rückblick wird in zwei Teilen erfolgen. Das heißt, in unserer nächsten Abendsendung werden wir dort weitermachen, wo wir heute aufhören müssen.
Wir beginnen diese Sendung mit einem Überblick an Kurznachrichten.
Papst Benedikt XVI. Hat am Samstagabend vor mehr als 40.000 Teilnehmern am europäischen Jugendtreffen der TC-Gemeinschaft ein klares Bekenntnis zu ökumenischen Bemühungen abgegeben. Beim gemeinsamen Abendgebet auf dem Petersplatz versicherte Papst Benedikt, dass die katholische Kirche sich dafür einsetzen werde, die Suche nach Wegen der Versöhnung fortzusetzen, um zur sichtbaren Einheit aller Christen zu gelangen. Das Abendgebet bettet sich ein in das 35. europäische Jugendtreffen der TC-Gemeinschaft, das bereits zum 4. Mal in der italienischen Hauptstadt stattfindet und noch bis zum 2. Januar andauert. Der Pfarrer einer kleinen italienischen Gemeinde in der Nähe von Pistoia ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in seinem Pfarrhaus umgebracht worden. Das berichten Nachrichtenagenturen an diesem Samstagabend. Mario Del Beccaro ist vor seinem Tod gefesselt und brutal geschlagen worden. Die Täter sind anschließend mit dem Wagen des Opfers und dem Inhalt des Pfarreisafes geflüchtet. Die Bemühungen von Diplomaten um eine Lösung des Syrien-Konflikts haben bis jetzt nicht gefruchtet. Während die Armee große Teile von Homs unter Kontrolle hat, sind die Rebellen im Nordwesten auf dem Vormarsch. Die syrischen Streitkräfte haben nach Angaben von Aktivisten am Sonntag ihre Angriffe auf Stellungen der Aufständischen in der zentralsyrischen Stadt Homs fortgesetzt. Unterdessen reiste der Sondervermittler der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, zu Gesprächen nach Ägypten. Syrien drohe ein Schreckensszenario, falls der Bürgerkrieg im kommenden Jahr nicht beendet werde, sagte der algerische Diplomat. Die beiden katholischen Abgeordneten im Oberhaus des ägyptischen Parlaments, des Schura-Rates, wollen ihr Mandat auch nach Inkrafttreten der neuen islamistisch geprägten Verfassung vorerst behalten. Das bestätigte der koptisch-katholische Bischof von Assyut, Kyrillos William, dem vatikanischen Pressedienst Fides am Wochenende nach einer Zusammenkunft der Parlamentarier Shamil Habib und Majid Akkad mit Spitzenvertretern der koptisch-katholischen und der melkitischen Kirche in Kairo. Die anglikanische Abgeordnete Nadia Henry hatte zuvor aus Protest gegen die neue Verfassung ihren Rücktritt erklärt.
Das Jahr 2012 war für den Vatikan insbesondere von drei Dingen geprägt: dem Ausbruch und der Aufklärung des sogenannten Vati-Leaks-Skandals, den vielbeachteten Reisen von Papst Benedikt nach Mexiko und Kuba sowie inmitten der Syrien-Krise in den Libanon und die Eröffnung des Jahres des Glaubens, mit dem Papst Benedikt die Katechese und die Anbetung Gottes wieder in den Mittelpunkt des Glaubensgeschehens rücken will.
Weitere Höhepunkte des Jahres, vor allem aus deutschsprachiger Sicht, waren die Kreierung zweier neuer Kardinäle im Februar, die Heiligsprechung im Mai und im Oktober und die darauffolgende Erhebung der Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin, sowie die Besetzung eines der wichtigsten Kurienämter, nämlich des Präfekten der Glaubenskongregation mit dem ehemaligen Regensburger Erzbischof Gerhard Ludwig Müller.
Dem Papst persönlich wichtig war jedoch insbesondere ein Ereignis, wie er bei seiner traditionellen Weihnachtsansprache an die römische Kurie nochmals eigens betonte.
Der Welttag der Familien in Mailand. In unserer heutigen Sendung zum Jahresende 2012 werden wir vor allem aus dem Vatikan berichten, doch auch weltkirchlich war einiges los, Mario.
In der Tat, Christine, denken wir an die Attentate gegen Christen in Nigeria oder im Nahen Osten. Die Präsidentschaftswahl in den USA hat auch die US-Bischofskonferenz sehr beschäftigt.
Gehen wir also die Stationen des Jahres im Einzelnen durch. Wie gewohnt hat der Papst am Hochfest der Mutter Gottes oder dem 1. Januar 2012 seine Botschaft zum Weltfriedenstag verkündet, mit dem die katholische Kirche das zivile Jahr eröffnet. Die jungen Menschen standen dabei im Mittelpunkt.
Sie müssen lernen, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Damit hatte sich der Papst auch auf den sogenannten arabischen Frühling bezogen, der von der Kirche wohlwollend betrachtet worden war und vor allem von Jugendlichen getragen worden war.
Verkrustete Regimes der arabischen Welt waren von der Welle der Jugend- und Frauenbewegungen weggefegt worden. Papst Benedikt hatte gesagt, er bete für ihre Anliegen und er rufe die Verantwortlichen der Nationen dazu auf, den nicht zu unterdrückenden Wunsch der Menschheit nach Frieden zu erfüllen.
Doch leider begann das Jahr nicht mit Frieden. Am 1. Januar 2012 gab nämlich Boko Haram den im Norden Nigerias lebenden Christen 3 Tage Zeit, den muslimisch geprägten Norden des Landes zu verlassen und kündigte an, nach Ablauf der Frist gezielt Christen anzugreifen. Das war der Beginn einer langen Serie von Anschlägen gegen Christen in dem afrikanischen Land.
Im Vatikanstaat folgten im Februar wichtige Ereignisse. Anfang Februar nahmen Bischöfe aus der ganzen Welt in Rom an einem Kongress zu sexuellem Missbrauch in der Kirche teil. Der Kongress bettete sich ein in eine Reihe von Initiativen, die die katholische Kirche angeregt hat, um die Prävention von Missbrauch und den Opferschutz zu stärken. Hören wir, was wir seinerzeit berichtet hatten.
Die Sorge um Missbrauchsopfer muss ein Hauptanliegen der katholischen Kirche sein. Das hat Papst Benedikt XVI. In einem Grußwort zur Eröffnung des Internationalen Kongresses der Päpstlichen Universität Gregoriana über Missbrauch unterstrichen. Damit einhergehen müsse eine tiefgreifende Erneuerung der Kirche auf allen Ebenen. Zudem gelte es, eine wirksame Kultur von Schutzmaßnahmen und Opferunterstützung zu fördern, betonte Benedikt XVI. In dem Schreiben, das von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone im Namen des Papstes überbracht wurde. Der Präfekt der römischen Glaubenskongregation, Kardinal William Levada, forderte ein stärkeres Vorgehen gegen sexuellen Missbrauch. Der Ernst dieser Verbrechen dürfe nicht aus den Augen verloren werden, sagte Levada am Montagabend zur Eröffnung der 3-tägigen Konferenz vor über 100 Vertretern nationaler Bischofskonferenzen aus aller Welt. Sexuell übergriffige Geistliche machten zwar nur eine kleine Minderheit unter Klerikern aus, hätten aber den Opfern und der Kirche großen Schaden zugefügt, so der Präfekt weiter. Kardinal Levada rief die Bischofskonferenzen weltweit zu mehr Eigeninitiative beim Erstellen von Richtlinien im Umgang mit sexuellem Missbrauch auf. Viele Konferenzen hätten schon eigene Normen erlassen, oft seien sie aber erst in Reaktion auf die Aufdeckung skandalöser Fälle durch die Medien entstanden, so Levada. Die Kirche müsse bei der Aufklärung mit zivilen Behörden zusammenarbeiten, unterstrich der Kardinal weiter. Das Beichtgeheimnis müsse aber weiterhin unantastbar bleiben. Seit 2001 seien bei seiner Behörde 4000 Fälle sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen gemeldet worden.
Dank der Anstrengungen des Vatikans setzt sich mittlerweile die Expertenmeinung durch, dass die katholische Kirche eine Vorreiterrolle bei der Aufklärung und Prävention von Missbrauchsfällen einnehme. Hier sei nur beispielsweise hingewiesen auf die Einrichtung eines Studienkurses an der Römischen Universität Catholica für angemessenes Handeln bei der Missbrauchsbewältigung oder den Missbrauchsbeauftragten der deutschen Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der die katholische Kirche erst im August für Engagement zur Vermeidung von Kindesmissbrauch gelobt hatte. Die Aufmerksamkeit für das Thema blieb auch im Jahresverlauf hoch, wie verschiedene Initiativen deutlich gemacht haben. Was ist noch so im Februar passiert, Christine?
Naja, vor allem das Punkgebet der russischen Gruppe Pussy Riot in der russisch-orthodoxen Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau sorgte für Schlagzeilen. Die Bandmitglieder wurden in der Folge ausgeforscht, verhaftet und verurteilt.
Und wir machen weiter.
Il Vaticano ha ora i suoi leaks.
Vatikansprecher Lombardi sprach angesichts der Enthüllungen von vertraulichen Vatikan-Dokumenten erstmals von Vati-Leaks. Das ist ein Thema, das sich durch das gesamte Jahr ziehen sollte und schließlich in der Festnahme und Verurteilung des allseits bekannten und auch beliebten Kammerdieners des Papstes gipfelte. Übrigens, kurz vor Weihnachten hat Papst Benedikt Paolo Gabriele begnadigt.
Im Vatikan ging es dann weiter mit einem großen Konsistorium am 18. Februar, in dem 22 neue Kardinäle kreiert worden sind. Unter ihnen sind 2 Deutsche und 7 Italiener. Die beiden neuen Deutschen im Kardinalskollegium sind der Erzbischof von Berlin, Rainer Maria Wölki, und Karl Josef Becker, ein anerkannter Theologe und Dogmatiker, der aufgrund seines Alters von 83 Jahren allerdings keine Wahlberechtigung in einem eventuellen Konklave hätte. Und damit treten wir in den März ein. Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx wird neuer Präsident der EU-Bischofskommission COMECE in Brüssel. Es handelt sich hierbei um die Kommission, die alle Bischofskonferenzen der EU zusammenfasst.
Und im März liefen auch die Vorbereitungen zur Papstreise nach Mexiko und Kuba auf Hochtouren. Die Reise war als Pilgerfahrt anlässlich der 200-Jahr-Feier der Unabhängigkeit Mexikos und anderer lateinamerikanischer Länder, sowie der 400-Jahr-Feier des Gnadenbildes der Jungfrau von El Cobre, der Schutzpatronin Kubas, geplant. Am 23. März ging es schließlich los. Hören wir, wie Papst Benedikt selbst seine vielbeachtete Reise erinnert.
Sie sono stati anzitutto viaggi in Messico e in Cuba. Incontri indimenticabili con la forza della fede, profondamente radicata nei cuori degli uomini.
Da waren zunächst die Reisen nach Mexiko und Kuba unvergessliche Begegnungen mit der tief im Herzen der Menschen verwurzelten Kraft des Glaubens und mit der Freude am Leben, die aus dem Glauben kommt. Ich denke daran, wie nach der Ankunft in Mexiko und dem langen Weg, der zu durchfahren war, endlose Scharen von Menschen begrüßten und winkten. Ich denke daran, wie auf der Fahrt nach Guanajuato, der malerischen Hauptstadt des gleichnamigen Staates, junge Menschen ehrfürchtig an der Seite der Straße knieten, um den Segen des Petrusnachfolgers zu empfangen. Wie der große Gottesdienst in der Nähe der Christkönigsstatue zu einer Vergegenwärtigung von Christi Königtum wurde. Seines Friedens, seiner Gerechtigkeit, seiner Wahrheit. Dies alles geschah auf dem Hintergrund der Probleme des Landes, das unter vielfältigen Formen der Gewalt und unter den Nöten wirtschaftlicher Abhängigkeit leidet. Es sind Probleme, die gewiss nicht einfach durch Frömmigkeit gelöst werden können, aber erst recht nicht ohne jene innere Reinigung der Herzen, die aus der Kraft des Glaubens, aus der Begegnung mit Jesus Christus kommt. Und da war das Erlebnis Kuba. Auch hier die großen Gottesdienste, in deren Singen, Beten und Schweigen die Gegenwart dessen spürbar wurde, dem man den Platz im Land lange hatte verweigern wollen. Die Suche nach einem rechten Ansatz für das Verhältnis von Bindung und Freiheit in diesem Land kann gewiss nicht gelingen, ohne einen Anhalt an jene Maßstäbe, die der Menschheit in der Begegnung mit dem Gott Jesu Christi aufgegangen sind.
Sicuramente non può riuscire senza un riferimento a quei criteri di fondo che si sono manifestati all'umanità nell'incontro col Dio di Gesù Cristo.
Und schon sind wir bei den Osterfeierlichkeiten im April angekommen. Papst Benedikt reagierte am grünen Donnerstag auf die Pfarrerinitiative in Österreich und bezeichnete besonders die Ordination von Frauen als Reformziel als nicht möglich. Bei seiner Osteransprache hatte Papst Benedikt eindringlich ein Ende des Blutvergießens in Syrien gefordert und während der Bischofssynode, die schließlich im Oktober im Vatikan stattfinden sollte, ein eigenes Spendenkonto für das Land eingerichtet. Doch wie wir wissen, ist die dortige Situation immer noch von Gewalt und zunehmenden Flüchtlingsströmen geprägt. Am 16. April feierte der Papst seinen 85. Geburtstag. Die eigentliche Feier fand aber erst im Mai statt, dann aber zusammen mit den Kurienkardinälen. In seiner Stegreifrede sagte der Papst: Ihr danke vor allem dem Herrn für die vielen Jahre, die ihr ihm zugestanden hat. Jahre voller Tage der Freude, herrliche Zeiten, aber auch dunkle Nächte, so Benedikt der 16.
Am 20. Mai findet in Mannheim schließlich der große deutsche Katholikentag statt. Die Veranstalter ziehen dabei eine positive Bilanz.
Das Besondere an diesem Katholikentag ist, dass er spürbar in einer Zeit ist, in der Weichenstellungen in unserer Kirche erfolgen und auch in der Gesellschaft. Wir leben jetzt offensichtlich in einer Phase, wo Entwicklungen, die schon länger anhalten, sich verdichten und Entscheidungsdruck entsteht, kirchlich etwa durch die Veränderungen in der Verkündigung, in der Gesellschaft, weil immer spürbarer wird, so wie wir jetzt leben, können wir auf Dauer nicht weiterleben, das ist nicht zukunftsfähig. Und das ist insofern, die spürt man hier auch. Es ist so, ja, wo geht's jetzt wirklich hin, die Reise? Es ist nicht nur die Fortschreibung des Bestehenden.
Soweit Alois Glück, der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und sein Resümee zum Katholikentag.
Kurz darauf, am 1. Juni, beginnt das große Weltfamilientreffen in Mailand, bei dem auch Papst Benedikt selbst anwesend ist und zum wiederholten Mal auf die immense Bedeutung der intakten Familie für die Sozialisation des Einzelnen, auch im Hinblick auf den Glauben, hinweist. In seinen Worten an die Kurie wird auch die Sorge Benedikts um diese Institution deutlich.
La grande gioia con cui a Milano si sono incontrate famiglie.
Die große Freude, mit der in Mailand Familien aus aller Welt einander begegnet sind, zeigt, dass die Familie trotz aller gegenteiligen Eindrücke auch heute stark und lebendig ist. Doch unbestreitbar ist doch auch die Krise, die sie, besonders in der westlichen Welt, bis auf den Grund bedroht.
Deutschland ist im Juni im Zentrum einer Diskussion, die sich bis zum Ende des Jahres hinziehen sollte.
Denn Ende Juni entscheidet das Kölner Landgericht erstmals in Deutschland nämlich, dass der chirurgische Eingriff der Beschneidung aus religiösen Gründen als Körperverletzung und somit als strafbare Handlung zu werten sei. Der Deutsche Bundestag hatte dann aber Mitte Dezember mit großer Mehrheit das Gesetz zur rituellen Beschneidung von Buben jüdischen und muslimischen Glaubens beschlossen. 434 der Abgeordneten stimmten in namentlicher Abstimmung für den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf. 100 stimmten dagegen, 46 enthielten sich. Mit dem Gesetz wird klargestellt, dass Eltern das Recht haben, ihre Söhne unter Einhaltung bestimmter Standards beschneiden zu lassen. Die Kirche begrüßte diesen Beschluss. Die Entscheidung des Bundestages zur Beschneidung aus religiösen Gründen sei eine Stärkung des Elternrechts, so wertete damals Prälat Karl Jüsten, Leiter des Verbindungsbüros der katholischen Kirche mit dem Staat, die Parlamentsabstimmung.
Die kommenden Monate Juli und August sind im Vatikan relativ ruhig verlaufen. Es gab eine wichtige Personalie, nämlich die Ernennung des Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller zum Leiter der Glaubenskongregation und zum Erzbischof. Außerdem bestand der Vatikan Mitte Juli den ersten offiziellen Finanztransparenztest, dem er sich unterzogen hatte. Er erfüllt laut eines Expertengutachtens von Moneyval 9 von 16 zentralen internationalen Standards zur Vorbeugung von Geldwäsche. Das Gutachten ist einzuordnen in eine Reihe von Aktivitäten, die der Heilige Stuhl zur Förderung der Kontrolle und Transparenz in seinen Finanzangelegenheiten insbesondere im vergangenen Jahr unternommen hat.
Weltkirchlich gesehen war in den Sommermonaten einiges los. In Syrien wurde die Lage immer prekärer. Christen verließen scharenweise das Land. Der Papst hat immer wieder darauf hingewiesen und seine Solidarität bekundet. Zeichen der Hoffnungen gab es aber in der polnisch-russischen Beziehungen. Im August gab es dazu eine Versöhnungsinitiative der russisch-orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche Polens.
Damit sind wir am Ende des ersten Teils unseres Jahresrückblicks angelangt. Morgen hören Sie mehr. Für heute verabschieden sich am Radio Vatikan Mikrofon Mario Galgano
und Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan.
Laudetur Jesus Christus.